Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmer-Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich, eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute hatte ich Unterstützung von meinem Sohn und wir sind zusammen nach Altötting gefahren. Mathis und ich, wir haben Dirk und Marc interviewt vom Kräuterhof, Kräuter-Spezialhandel seit 1887. Und die Folge ist für jeden interessant, der mal wissen will, wie es ist, 2002, 2001 schon mit einem Online-Shop zu starten und zu gucken, wie man eigentlich aus einem normalen Ladengeschäft einen Online-Händler zu bauen und auf der anderen Seite, wie man eben schon guckt, dass man auch mit einer kleinen Mannschaft möglichst effizient auch Prozesse automatisiert und spannende Logistiksysteme auch einsetzen kann. In dem Fall, Spoiler, haben die auch ein kleines neues Cube Storage. Und insgesamt war ein super Tag, wir hatten da viel Spaß und warum der Mathis mit dabei war, könnt ihr gleich in der Folge erfahren. Also viel Spaß und wie immer Feedback an max@supplychainhelden.de. Let's go. Dirk, leg mal kurz los.
Gerne, Max. Also, hallo Mathis. Seit 1887 gibt es unseren Laden. Man muss sich das so vorstellen, dass Pfarrer Kneipp noch 10 Jahre ins Wasser gegangen ist und König Ludwig erst ein Jahr im Wasser war. Das ist eine Zeit, in der Straße, in der wir gegründet wurden oder sind, es noch gar keine Elektrizität gab. Das Auto war gerade ein Jahr erfunden. Das heißt, wir sind also wirklich sehr, sehr ursprünglich und produzieren auch mit einem sehr ursprünglichen Produkt. Kräuter, Gewürze gibt es schon seit ewigen Zeiten. Mumien wurden balsamiert. Man weiß also, wie lange es schon Kräuter gibt. Ne? Und Kräuter und Gewürze sind natürlich auch für viele Menschen etwas sehr Wichtiges. Wir haben in unserem Prospekt einen Spruch drin stehen, hinter dem ich auch stehe, weil ich das auch spüre. Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Geruch und ein Geschmack. Ja, und da finden wir uns auch gerne immer wieder in unserem Betrieb wieder. Es riecht bei uns gut und schmeckt auch gut.
Ja, also das mit dem Riechen kann ich bestätigen. Wir waren ja schon bei euch in der Logistik. Also erstmal vielen Dank. Marc, bevor wir an dich übergeben, würde ich noch schnell den Mathis vorstellen. Warum, ich freue mich natürlich, dass du am Sonntag mit mir durch die Gegend fährst, um dir komische Firmen anzuschauen, die Potenzial haben. Aber warum bist du denn jetzt heute mit dabei?
Also ich bin heute dabei. Vor einiger Zeit, ungefähr Juni oder im Juli, war ich bei der Firma Neues für ein Schulpraktikum dabei und haben da im Laufe dieses Praktikums haben wir hier geholfen, ein neues System aufzubauen, wo ich auch dabei war und dadurch deutlich geholfen hatte und dabei mir die Firma ganz gut gefallen hat. Und ich dachte mal, dass da mein Vater frage, ob hier mal Lust drauf hätte, einen Podcast hier mitzumachen.
Ja, sehr schön. Also, vielen Dank, dass du das zum Anlass genommen hast, weil der Mathis hat in dem Sinne Werbung für euch gemacht und hat gesagt, ich soll mir das mal ein bisschen genauer anschauen. Also, danke dafür. Genau, Marc, dann vielleicht noch zwei Sätze zu dir.
Ja, hi, ich bin der Marc. Ich arbeite seit 3-4 Jahren jetzt aktiver in dem Betrieb mit meinen Eltern hier zusammen. Wir sind ein Familienunternehmen. Man muss sagen, wir arbeiten also grundsätzlich seit 3 Jahren aktiver. Es ist was wir konstant immer schon als Familie gelebt haben, dieses Unternehmen, aber auch das Produkt. Das heißt, dass wir da ganz viel Leidenschaft auch zusammen mit reinstecken. Gerade eben wurde schon beschrieben, wie traditionell eben unser Produkt ist. Es heißt aber nichtsdestotrotz, dass wir dieses Produkt nicht nach wie vor neu erfinden, um eben noch viele weitere Jahre das Produkt anbieten zu können und mit Tees und Gewürzen handeln zu können. Also wir sind da unter anderem mit so Systemen wie Neues, aber auch ganz vielen anderen Ansätzen immer wieder jeden Tag das Ganze neu am Diskutieren und überlegen, wie wir unser Produkt noch verbessern können.
Vielleicht kurz für die Hörer, Neues ist ja, sag ich mal, ein Micro-Fulfillment-Lager. Dazu kommen wir aber später mehr, weil ich würde gerne erst ein bisschen mehr verstehen, zum Kontext von eurer Firma. Also in dem Fall vielleicht Marc noch, was ist deine Rolle konkret bei der Firma und kannst du ein bisschen die Größe und den aktuellen Stand beschreiben?
Ich habe jetzt 2022 oder 2023 mein Master in Logistik beendet und dann war so ein bisschen die Frage, in welche Richtung geht's weiter und dann gab es eben die tolle Chance, dass ich hier einsteigen kann und für mich ist es Tag für Tag im Prinzip wie ein großer Spielplatz, wo man sagen kann, welches Thema springt einem heute ins Auge und was diskutieren wir als nächstes. Manchmal sind es Themen, die einem unfreiwillig begegnen, manchmal kann man sich die aber auch aussuchen und dementsprechend reden wir auch oft vom großen Troubleshooting, was man dann zusammenlöst und natürlich hat jeder seine eigenen kleinen Bereiche. gerade in Produktion und Einkauf und im Mischen haben Mama und Papa viel Erfahrung. Ich darf mich dann auf die neueren Sachen ein bisschen konzentrieren, aber da ist der tolle Austausch eben, den wir da oft zusammen haben und den wir da jeden Tag gerne führen.
Also auf Deutsch gesagt, du hilfst überall mit, wo aktuell Themen entstehen und versuchst die aber auch, so wie jetzt bei der Logistik, innovativ zu lösen, wenn genau. Ich das von außen so sehe.
Also zum Beispiel dieses Thema mit dem Nano-Fulfillment jetzt oder mit dem Lager, da sind wir vor 2 Jahren auf die Logimat gegangen, mit keiner konkreten Idee, sondern wir gehen auf so eine Messe und sagen, wir informieren uns, schauen uns an und schauen, was gibt es denn für Lösungen auf dem Markt und diskutieren die dann intensiv und schauen, welche Möglichkeiten es gibt, um da Ansätze zu finden, die dann auch funktionieren, hoffentlich.
Und wie viele Mitarbeiter habt ihr gerade und was ist oder welche Standorte, kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben?
Wir haben
2
Standorte. Einmal haben wir das Ladengeschäft in München. Das ist eine sehr alte Kräuterapotheke, die schon seit vielen, vielen Jahren an dem Standort in München ist. Man muss sich das so vorstellen, da geht die Tür auf und dann kommt die Oma oder der Opa mit seinen Enkelkindern durch die Ladentür rein und die erzählen dann, dass sie schon damals mit ihrer Oma und ihrem Opa Hand in Hand durch die gleiche Tür gelaufen sind. Und das ist eben das Traditionsgeschäft, was manchen anderen vielleicht auch als Wurzelsepp in München bekannt ist oder als das Kräuterparadies Lindig. Wir führen das jetzt unter dem Namen das Kräuterparadies seit 1887, so lange gibt es uns schon. Und wir haben uns vor mehreren Jahren dazu entschieden, hier an unserem Bauernhof in Niederbayern einen zweiten Produktionsstandort aufzubauen, aber auch einen Vertriebsstandort. Also das heißt, wir verschicken von hier sehr viele Pakete, wofür wir auch das neue System uns geholt haben, da der Großteil unserer Kundschaft mittlerweile online bei uns bestellt und wir deutschlandweit und auch in Österreich sehr viele Pakete jeden Tag verschicken dürfen.
Okay, Dirk, vielleicht damit wir noch ein besseres Gefühl bekommen, wie viele verschiedene Artikel habt ihr oder kann man auch, also ihr habt ja Gewürze, Tees, Kräuter, das sind die Hauptbereiche oder kannst du da insgesamt uns noch so ein bisschen besseren Überblick geben?
Ja, also vielleicht ist es rein logistisch mal ganz interessant, sich das vorzustellen, aber da haben die wenigsten Leute eine Vorstellung von. Kräuter werden auch, weil sie getrocknet sind, Drogen genannt. Droge kommt von Trocknen aus dem Altdeutschen heraus. Es gibt Leute, die behaupten, dass Alkohol keine Droge wäre, sondern ein Lösungsmittel, aber nichtsdestotrotz, sie haben mit extrem großen Volumina zu arbeiten und man muss sich das so vorstellen, dass diese ganzen Kräuter bei uns sehr grob geschnitten sind. Damit haben wir eine hohe Qualität, dass je feiner man es runterbricht, so ein Kraut, umso mehr verliert es dann an Aromen, an ätherischen Ölen und wir versuchen es halt so möglichst unverarbeitet wie irgend möglich an den Endkunden zu bringen. Das große Problem, was man dabei aber hat, ist, dass man eben eine wahnsinnig große Lagerfläche und ein großes Lagervolumen für eine relativ geringe Verkaufsfläche hat. Deswegen sind die meisten Drogerien, in denen früher eben auch Kräuter verkauft wurden, eben das nicht mehr. Es werden eben keine Kräuter verkauft. Das hat noch mehrere verrückte Veränderungen gegeben im Bereich Teebeutel zum Beispiel, dass man da versucht hat, Kräuter zu normieren und runterzupressen und so weiter und so fort. Und wir haben uns eben genau gegen diesen Trend sehr traditionell als mehr oder weniger Last Man Standing entschieden, die also, was weiß ich, eben keine Aromen benutzen und eben ganz grob naturbelassene Kräuter im ursprünglichen Zustand mischen und dem Kunden auch zur Verfügung stellen. Und der kocht sich das so, wie ein Gemüse kocht selbst. Einzelkräuter haben wir ungefähr 600 Stück. Die sind dann aber unterschiedlich teilweise als Wurzel, Rinde, Blüte. Allein beim Löwenzahn hast du diese 3 unterschiedlichen Arten. Dann haben wir noch Fertigprodukte, die wir selbst herstellen. Also insgesamt kommen wir so ungefähr auf 1100 Produkte, die wir selbst herstellen.
Okay, jetzt hast du mir vorher was in die Hand gedrückt und hast gesagt, probier mal. Wie viele, ich kann es jetzt nur sagen, ich bin wahrscheinlich halbert geschmacksdegeneriert, aber nicht, weil ich sage, wir essen nur Fertigessen, also, sondern einfach, weil es mir nicht so bewusst ist. Ich habe es dann zum Ende hin, habe ich zumindest gemerkt, jetzt schmecke ich wenigstens was. Wie reagieren die Menschen, wenn du abends sagst beim Abendessen, ich bin der Wurzelsepp und ich verkaufe 1000 verschiedene Kräuter, die von irgendwelchen Rinden bis, wie reagieren da die Menschen?
Also, ist das, um die Geschichte mal richtig zu stellen, ich habe es Mattis in die Hand gedrückt und habe dem Mattis gesagt, lass mal deinen Vater probieren. Wir machen nämlich keine Tierversuche, wir haben Väter. Und du bist nicht drauf gekommen und Mattis ist drauf gekommen. Es waren Zimtblüten.
Ja.
Und die sehen zwar aus wie kleine Nelken, aber schmecken eben ganz anders. Ja, die Leute sind natürlich begeistert. Wenn du vor dem Supermarkt die Leute fragst, was das Wichtigste in ihrem Leben ist, sagen sie immer Gesundheit und Frieden. Und wenn sie aus dem Supermarkt rauskommt und du in ihren Einkaufskorb reinschaust, dann sagst du, Frieden ist wichtig. Ja. Also sprich, wir haben ein Festklientel, feste Kunden, die wirklich über Jahrzehnte hinweg, der Marc hat es ja schon ausgenannt, teilweise wirklich über Generationen hinweg bei uns immer die gleichen Produkte kaufen. Es kommt aus einer Zeit, ich habe es am Anfang auch gesagt, von Kneipp, wo Leute auch kurmäßig Tees angenommen haben und benutzt haben und getrunken haben. Eben, das war ein fester Teil im Jahreszyklus. Es gibt aber auch Leute, die so regelmäßig ihre individuellen Tees kochen und trinken oder sich zusammengestellt haben. Also das ist schon eine sehr spezielle Sache, die die Leute da machen. Wenn ich so offen erzähle, sagen die meisten, ja, Kräuter kenne ich. Wir haben auch früher mal Schnittlauch gehabt oder Petersilie oder sowas. Und wenn ich sage, naja, und kennst du Frauenhandmus oder Angostura-Rinde oder was weiß ich, Ratania-Wurzel, dann kommen dann also die großen Falten auf die hohe Stirn. Und dann ist es meistens schon vorbei. Aber eben für manche Leute ist das eben ganz wichtig. Und die machen sich dann eben aus Frauenhandmus ihr Rasierwasser selbst.
Okay, also in dem Fall muss ich ehrlich sagen, das natürlich ist für mich eine andere Welt. Dementsprechend fand ich das auch alleine spannend zu sehen.
Willkommen in meiner Welt.
Ja, fühle mich auch hier wohl bei euch im Wohnzimmer. Was mich interessieren würde in dem Fall, Marc, nach vorne raus, wie findet ihr denn dann neue Kunden? Wie weckt ihr da das Bedürfnis oder wie funktioniert das allgemein?
Ist spannend. Also wir versuchen, diese kleine Kräuterapotheke, die wir da in München in der Blumenstraße haben, mittlerweile auf mehreren unterschiedlichen Kanälen, unterschiedlichen Kundengruppen zu präsentieren. Nicht jede Kundengruppe erreicht einen über die gleiche Plattform, deswegen muss man sich da sehr breit aufstellen. Wir machen jetzt seit, ja, oder das habe ich während dem Studium heimlich angefangen, dass ich Social Media für den Laden übernommen habe. Nach fünf, sechs Monaten meinte ich zu Mama, du, es wäre mal ganz toll, wenn wir ein Video drehen könnten. Meinst du, wofür? Dann meinte ich, du, wir haben jetzt hier mittlerweile die 1000 Follower, mittlerweile haben wir es dann geschafft, mehrere Videos zu drehen, weshalb die Kanäle dann auch ein bisschen steigen und uns immer mehr Leute folgen. Da habe ich dann mal gesagt, jedes Social-Media-Video, jedes Reel, jeder Beitrag, jeder Post ist wie ein Verkaufsgespräch im Laden, ist wie ein virtuelles Verkaufsgespräch. Man muss aber trotzdem es schaffen, die gleiche emotionale Situation zu schaffen, wie wenn jemand vor Ort steht in diesem Kräutergeschäft. Und das versuchen wir mit diesen Videos hinzubekommen. Wir machen aber auch viele Printmedien, die wir jetzt uns anschauen, auch Podcasts, das haben wir uns von dir inspirieren lassen. Das ist ein tolles Medium, wo sicherlich viele auch sich gerne anhören, aber auch den klassischen Newsletter, das ist was einfach viele Leute noch gerne lesen.
Könnt ihr eine Einschätzung abgeben zu eurem, also A, wie viele Kunden und B, was für einen Marktanteil ihr bei den Spezialisten habt?
Also das ist... also wir haben im fünfstelligen Bereich Kunden, aber im Endeffekt oder ja, das Problem sechsstellig ist es schon. Aber letztendlich ist das Problem, dass diese ganz spezielle Nische es eigentlich niemanden anderen gibt. Aber wir haben auch den Markt gesättigt. Also das ist so im Prinzip, es könnten wahrscheinlich schwer zwei, drei am Markt bestehen. Für uns alleine ist gut Platz, ja. Aber zu zweit, dritt wäre schwierig. Also ich sag immer, wenn du ein Spezialgeschäft für Angelhaken hast, dann ist auch irgendwann der Markt ziemlich schnell gesättigt. Und wir sind so ein Spezialgeschäft in dem Bereich. Ja. Wir werden sicherlich nicht exorbitant wachsen können. Der Markt hat schon angedeutet, wir entwickeln hin und wieder neue Produkte, auch sehr kreativ, wie süße Curries für Smoothies und Müslis und so etwas. Das ist sicherlich was vor 135 Jahren noch nicht gegeben hat. Mhm. Ja. Aber trotzdem bleibt eben die Basis unserer Produkte immer dieselbe, ja. Und da wird sich nicht viel ändern, ja.
Wenn du jetzt sagst, ihr könnt, sag ich mal, nicht substanziell wachsen, weil ihr praktisch die Kundschaft verdoppeln könnt, weil es eben so viele, ich sag mal, Spezialisten oder Fans in dem Bereich nicht gibt, euer Absatzmarkt heute ist Deutschland vermutlich oder ist es auch außerhalb von Deutschland?
Also überwiegend Deutschland. Ein bisschen Österreich haben wir noch, aber überwiegend Deutschland. Das liegt aber auch zum Beispiel an Gesetzen, weil wir teilweise im Arzneimittelbereich in manchen Ländern interpretiert werden. Das ist eben in der EU ein bisschen schwierig, da auch in jedem Land dann auch gesetzeskonform zu agieren.
Mhm. Und in dem Fall vielleicht, Marc, wie sieht denn die Einkaufsseite aus? Also wo bekommt ihr die Artikel her oder die Kräuter her? Wie kann ich mir das vorstellen?
Der Einkauf ist natürlich weltweit. Man muss sich vorstellen, wir haben über 400 Einzelkräuter. Im Gesamtportfolio sind es über 2200 Produkte, die unterschiedlich verfügbar sind in unterschiedlichsten Qualitäten. Da sind wir aber auch von vielen externen Faktoren abhängig. Mittlerweile ist das Klima eben ein Riesenthema, aber auch Politik ist oft ein Problem, wo wir eben manche Kräuter oft nicht bekommen. Wir haben viele gute Kontakte, die wir auch seit Jahren pflegen. Wir kaufen auch regional viel ein. Also es gibt auch viel, zum Beispiel, was wir hier in Deutschland beziehen können und aus dem Waldviertel in Österreich zum Beispiel. Das sind gute Kontakte, die wir seit Jahren pflegen und da entsprechend auch eine Qualität unserer Kundschaft anbieten können. Und das ist auf jeden Fall was wir ja über die Jahre weiter hochhalten wollen.
Habt ihr auch einen Eigenfertigungsanteil oder ist alles Zukauf?
Bisher noch nicht. Das ist dadurch das Problem, wir sind erst vor ein paar Jahren aufs Land hierher gezogen. In München, in der Innenstadt, ist leider noch ist kein Platz für Grünflächen oder nicht so viele Grünflächen. Da ist der Kräuteranbau ein bisschen schwer, auch wenn es da schöne Konzepte schon gibt. Für uns ist es aber auf jeden Fall eine Frage für die Zukunft, wie wir potenziell Kräuter anbauen können.
Du musst auch nicht vergessen, dass Kräuteranbau, man denkt immer so an eine heimische Gemüsekiste, ne? Aber du musst davon ausgehen, dass für einen Hektar Kräuter du 1000 Arbeitsstunden ansetzen musst, für einen Hektar Weizen 8. Folglich ist es uninteressant, in Deutschland Kräuter anzubauen. Es gibt ganz spezielle Regionen, in denen qualitativ hochwertige Kräuter angebaut werden. Aus denen beziehen wir in Deutschland auch Kräuter. Die sind international gefragt. Die Pfefferminze aus Franken ist eine Pfefferminze, die auch in Ägypten verkauft wird. Ja. Oder der Majoran aus Thüringen ist ein Majoran, der weltweit gefragt ist. Ja. Er ist sehr teuer, aber es ist qualitativ eine extrem hochwertig. Und dadurch, dass wir keine Zwischenhändler haben, können wir ziemlich gut eins zu eins das durchhandeln zum Endkunden und auch marktgerecht darstellen. Ja. Deswegen wird es immer schwierig sein, mit den aktuellen Produktionsarten und Produktionsformen Kräuter auch hier in Deutschland respektive in Europa anzubauen. Es wandert immer weiter, vielleicht mal so als kleiner Hinweis, der Marc hat es ein bisschen politisch angedeutet. Eine politische Situation ist, dass früher wir immer weiter nach Osten gewandert sind mit den Anbauten, dass über Polen, Ungarn, dann irgendwann wir in Bulgarien gelandet sind und mittlerweile sind so viele Eltern, Menschen aus Bulgarien in Deutschland, England und in anderen europäischen Ländern am Arbeiten, dass die Alten, die früher in die Berge gegangen sind und in die Wälder gegangen sind und Kräuter gesammelt sind, haben, daheim bleiben und die Kinder hüten müssen von den Eltern, die eben irgendwo im Ausland arbeiten. Ja. Und außerdem schicken die ja auch Geld, also es lohnt sich dann für die auch nicht mehr. Aber dann geht es dann halt weiter und dann ist es halt Albanien und so weiter und so fort. Also sprich, es wird immer schwieriger, Kräuter zu bekommen in entsprechenden Qualitäten und was natürlich viel, viel schwieriger ist, ist auch die zu bekommen in einer sauberen Form, also dass die eben pestizidarm sind und dass die dann eben die Labore auch überstehen.
Genau, das wäre jetzt für mich noch eine Frage gewesen, also in dem Fall die Hörerinnen und Hörer sitzen ja nicht hier, aber also für mich seid ihr gelebte Nachhaltigkeit, das sieht man schon, wenn man hier irgendwie bei euch ins Wohnzimmer kommt oder auch in euer Lager drüben. Da würde mich interessieren, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für eure Produkte und eure Kunden?
Also für mich ist es erstmal persönlich ein großes Ansinnen. Also die nachhaltigste Aktion, die ich gemacht habe, als ich vor 90 habe ich irgendwann in den Betrieb, bin ich eingestiegen, war, dass ich diesen Hof hier mir zugelegt habe, weil ich meine Kinder im Bach aufwachsen lassen wollte und nicht in der Innenstadt. Ja. Die wurden dann morgens neben den Bach gesetzt und abends wieder abgeholt. Also sprich, das war eine sehr nachhaltige Sache und ich finde, sie sind relativ gut gewachsen, so nah am Wasser. Aber unabhängig davon, wir haben hier keine Ölheizung mehr, wir haben eine Hackschnitzelheizung, wir haben Elektroautos, wir haben Photovoltaik auf den Dächern, wir gucken, dass wir keine Luft verschicken, wir gucken, dass wir unsere Füllmaterialien aus Altmaterialien produzieren, wir versuchen, wir dampfen alles, was im ökologischen Bereich ist, so weit runter, dass wir also höchst ökologisch funktionieren. Das ist unabhängig vom ökonomischen einfach ein sportlicher Anreiz, den wir auch feiern und leben und machen und tun.
Das ist vielleicht tatsächlich was. Es ist schwer zu beschreiben am Ende, was wir verkaufen. Im einfachsten Sinne sagt man, wir sind Kräuter-Tee-Händler. Das war dann auch so ein bisschen die Diskussion bei dem Neues Cube oder bei dem Neues Nano-Fulfillment. Wir nennen ihn Cube hier bei uns im Haus. Wie kann der unser Produkt verbessern? Und wir haben festgestellt, wir verkaufen nicht nur Kräutertees, sondern wir verkaufen neben dem Kräutertee auch noch eine Logistik. Wir verkaufen neben dem Kräutertee eine Verpackung, eine Nachhaltigkeit, einen Einkauf. Am Ende ist es unser Ziel, die bestmögliche Qualität des Tees, der Kräuter, der Kundschaft zum bestmöglichen Preis mit dem Ansatz der Nachhaltigkeit ja, bereitzustellen.
Und entschuldige, wenn ich da auch noch mal was sagen muss, weil das sehe ich auch als sehr nachhaltig an. Wir haben hier Mitarbeiter, die nicht Deutsch sprechen. Wir haben hier Mitarbeiter, die nicht lesen können und die nicht schreiben können. Und es war eine Maßgabe an Neues, dass wir gesagt haben, auch diese Menschen müssten längerfristig mit diesem Cube arbeiten können. Mhm. Ja. Und das empfinde ich auch etwas als nachhaltig, weil die sind mit einem guten Gehalt in der Gesellschaft integriert, sie sind im Dorfleben, haben sie einen festen Arbeitsplatz und können also hier stehen.
Absolut, also das sehe ich ganz genauso. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, ihr habt vorher gesprochen von dem Laden in München, dann ihr seid hierher gezogen. Wie habt ihr den Schritt vom, ich sag mal, Offline-Laden in München hin zum, das war vielleicht im ersten Step ja mit Sicherheit gar nicht Online-Verkauf, sondern das war über Kataloge, wie auch immer. Wie habt ihr den Schritt hinbekommen? Schaffen ja auch jetzt nicht so viele.
Also es war extrem sportlich und deswegen, ich lächel da so in mich hinein, weil das waren die Anfänge, 2000 habe ich meinen ersten Shop aufgemacht. Mhm. Und es war insofern lustig, weil die erste URL war noch geprägt davon, dass wir überlegt haben, wie können wir eigentlich Umlaute umgehen, weil Kräuter war natürlich ein bisschen schwierig einzugeben und dann haben wir also Kunstbegriffe wie Phytofit und ansonsten irgendetwas uns überlegt. Mit seit 1887 sind wir dann tatsächlich bei der Wahrheit gelandet und da sind wir auch sehr nah und griffig dann unterwegs. Ja, wir haben ganz einfach publik angefangen in München im Laden und im Hintergrund das mit Hand abzufüllen, zu etikettieren und im Prinzip angefangen haben wir, ich weiß noch, meine Mitarbeiterin hat gesagt, wenn wir es schaffen, 50 Aufträge in der Woche zu versenden, dann sind die Grenzen erreicht. Mhm. Das sind wir jetzt ein bisschen weiter.
Okay, wie viele Aufträge verschickt ihr denn online oder für die Online-Kunden pro Woche?
Wir sind jetzt so bei 45.000 im Jahr, also nicht in der Woche.
Super. Ja, ist doch cool. Also genau darum geht es ja. Also man muss sich anpassen und wenn man irgendwo eine Chance sieht, dann muss man versuchen, sich da reinzuentwickeln. Und das finde ich, das gelingt manchen besser und manchen schlechter, aber man muss halt vor allem ausprobieren. Ne? Ansonsten, wenn man es nicht ausprobiert hat, weiß man es nicht. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal schnell zu dem oder zu dem eigentlichen Grund, zumindest woher der Kontakt kam. Da würde mich jetzt in dem Fall, Mathis, du hast hier den neues Cube, wie er heißt, mit aufgebaut. Was für Fragen treiben dich denn da in dem Zusammenhang um?
Also erstmal dann auch natürlich, weshalb, also Dirk, weshalb habt ihr euch denn für das entschieden, das mal Neues zu besorgen?
Ja, also für uns war im Prinzip der Punkt der, dass wir drei Jahre zuvor eine neue Halle gebaut hatten. Wir sind relativ klein, also diese Halle hat gerade mal knapp 300 Quadratmeter und die war natürlich wie alle Hallen, jeder, der eine Halle gebaut hat, weiß, in dem Moment, wo er sie aufmacht, ist sie zu klein. Ja. Und dann waren wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wollen wir uns jetzt noch so ein Ding in den Garten stellen oder wie soll das jetzt weitergehen mit allem Theater, was du da also eben an Bauanträgen hast und sowas. Und da haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wie wir eigentlich unser System optimieren können. Also das eine war das Platzproblem und das zweite war, wir haben mit klassischen Kommissionierwegen im Hochregallager sind wir da durchgerannt und haben auch wieder Multi-Order-Picking gemacht. Das heißt, wir haben 9 Aufträge vom Zettel runtergelesen und gepickt, also ganz klassisch und sowas. Und das war personalintensiv und es war fehlerintensiv und es war und es war und es war und diese ganzen Mängel haben wir versucht irgendwo, mit dieser Mängelliste im Hinterkopf sind wir damals auf die Logimat gegangen.
Und ja, genau. Und auf der Logimat war eigentlich der erste Stand, über den wir drüber gestolpert sind, weil der da direkt im Eingangbereich war, Neues. Also wir waren, ich glaube, 2 Jahre nicht auf der Logimat und sind dann mal wieder hingegangen, haben gesagt, jetzt nehmen wir uns die Zeit und dann waren wir gleich bei Neues. Mit dem Hintergedanken, ja, wir sollten uns zumindest mal umschauen, was es so an Möglichkeiten gibt. Und bei Neues standen wir, glaube ich, 1-2 Stunden wirklich an dem Stand, haben uns das intensiv angeschaut. War noch eine ganz frühe Ausbaustufe mit den alten Robotern. Hat uns aber damals schon begeistert, einfach weil das System so einfach ist, dass man es direkt versteht und sieht, was für Potenzial da drin steht. Mit dem Hintergedanken sind wir dann noch weiter über die Logimat gelaufen, aber so wirklich überzeugen konnte uns kein anderes Shuttle-System oder Paternoster, worauf wir gesagt haben, mit Neues müssen wir uns weiter austauschen, was wir auch gemacht haben und uns dann auch für Neues entschieden haben.
Also Mathis, bevor du weitermachst, eine Ergänzung noch. Das ist deswegen lustig, weil wir haben, also in dem Fall, ich war ja damals noch Investor mit meiner Schwester bei Neues und da haben wir auch drüber diskutiert, wollen wir die Kosten für die Logimat investieren? Und dann haben wir uns zum Glück da einigen darauf können, dass wir das gemacht haben, weil das Konzept eben ja schon neuer ist und deswegen muss man es auch irgendwie mal live sehen. Und da war das, die haben ja gleich im Eingangsbereich den Stand gehabt. Also dementsprechend war das vielleicht auch rückblickend dann eine ganz gute Entscheidung. Also ist gut zu hören.
Ja. Hast du gut gemacht.
Ja, man diskutiert ja immer, sind Messen heute noch sinnvolle Investments? Es kostet eine ganz schöne Stange Geld. Aber aus meiner Sicht für erklärungsbedürftige Produkte ist es immer noch ein ganz, ganz wichtiger Teil. Naja,
für mich ist es relativ intensiv gewesen, weil du musst davon ausgehen, wir sind ja wirklich mit dem Sackkarren da hingekommen. Ja? Und wir haben ja keinerlei Ahnung gehabt von irgendwas. Ja? Und dann haben wir das Ding als erstes gesehen, das haben wir verstanden. Ja? Und wir haben gesagt, okay, wir haben ein bisschen Ahnung von Verkehrswegen und wie viel wir laufen ja hier selbst durch die Gegend. Also das heißt, wir haben tatsächlich Produkte auch noch selbst in der Hand. Und dann ist deswegen die Messe für uns auch wichtig gewesen, weil wir dann bei anderen waren, die dann Shuttle-Systeme angeboten haben, wo die Verkehrswege, und ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, so viel Verkehrsweg, da muss die Luft aus dem Lager und so weiter und so fort. Und dann plötzlich waren wir am Ende des Tages wieder beim Neues am Stand und haben das dann für uns so ein bisschen herausgekitzelt, dass das wohl der Weg sein würde. Und dann, fing die Projektiererei an.
Ja, super spannend.
Ja, also dafür sind Messen auch wirklich nützlich, einfach um auch Neues zu finden und einfach auch, vor allem wenn man halt nicht weiß, wie man weitermachen will. Und dabei natürlich auch vielleicht zu traditionellen Lagern, also was findet ihr denn dafür, was dann da der Vorteil ist von dem Lager von Neues gegenüber dem traditionellen?
Naja, wir haben also jetzt natürlich einen viel besseren Überblick, was im Lager tatsächlich auch drin ist. Ja, also das ist zum Beispiel ein großer Vorteil, weil zuvor haben wir mehr oder weniger einen großen Raum befüllt. Wir haben zwar auch ein chaotisches Lagersystem gehabt, aber trotzdem haben dann angefangen, Mitarbeiter so eigene Systeme in das chaotische System mit zu implementieren und zu sagen, aber ich meine und ich habe aber so ein Bauchgefühl und dann konntest du argumentieren mit Rechner, sagt aber, Computer sagt aber was anderes, ja, und was weiß ich, was du dir da hast einfallen lassen. Also das ist ein großer Vorteil. Der nächste Punkt ist der bei uns Relevante ist, dass wir tatsächlich auch, wir haben zwar einen hohen Warenumsatz, ja, also innerhalb von 6 bis 8 Wochen haben wir die komplette Ware einmal umgeschlagen, ja, aber wir müssen trotzdem gucken, dass wir keine Altware einlagern und das ist da natürlich gewährleistet, weil das eben wie ein kaskadierendes Lagersystem ist. Wir haben also den Übervorrat extern und den tatsächlichen Pickvorrat haben wir dann in diesem Cube und wir befüttern dann natürlich aus dem Übervorrat dann den Cube und insofern haben wir dann eine bessere Kontrolle auch von den Mindesthaltbarkeitsdaten her und so weiter und so fort.
Also übersetzt nochmal, so wie das bei uns früher war, wir hatten das Handregal und das Palettenregal und da war das ja ganz oft so, dass Ware praktisch, bevor es aus dem Handregal entnommen wurde, weil der Mitarbeiter selber entschieden hat, gesagt, das nehme ich gleich aus der Palette, dann haben die lieber aus der Palette das runtergeholt und haben dann da die 5 Stück rausgenommen. Dabei wäre es viel sinnvoller gewesen, das aus dem Handregal rauszukommissionieren und dann eben wieder den Nachschub zu gewährleisten. Und diese Transparenz, das ist was, wo ihr heute sagt, seid ihr über den neues Cube und über die Software, die ihr da nutzt, einfach auch geschützt davor, dass keine Altbestände sinnloserweise entstehen.
Genau, also sowohl Altbestände entstehen nicht mehr und das Zweite ist natürlich, dass wir unsere Produktion auch auf Trab halten. Also ihr müsst euch das vorstellen, wir sind sehr, sehr klein. Also wir machen sowas wie, dass wir 1 Kilo in der Gewürzmischung neu mischen. Ja, und die testen. Und Mathis weiß, wir machen keine Tierversuche, wir haben Väter.
Ja.
Also sprich, wir stellen die zur Verfügung, die Kunden, wir haben eine Kundenresonanz. Und wenn dann die 50 Gramm Päckchen dann plötzlich innerhalb von 2 Wochen weg sind, dann können wir anfangen hochzurechnen, was versuchen wir jetzt die nächsten 2, 3 Monate hinzustellen und so weiter und so fort und fangen an zu produzieren. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir tatsächlich den Nachschub ordentlich gewährleisten können und die Grundstoffe dafür da haben und so weiter und so fort. Also alles, was da hinten an Tatratat hinten dran hängt, aber das ist klar.
Eine Frage noch zum Thema Produktion. Das haben wir jetzt hier nicht gesehen, oder ich habe zumindest, wir haben uns die Logistik angeschaut. Wo produziert ihr oder wo mischt ihr oder wie funktioniert das?
Das ist das separate Gebäude davor, daneben hast du dein Auto stehen.
Okay, gut.
Dann. Was natürlich auch spannend ist bei dem Cube, wir haben es jetzt kurzfristig gesprochen, was kurzfristig die Lösungen oder die Ideen waren. Das ist aber auf jeden Fall auch ein System, was wir für die Zukunft planen. Und wir sitzen hier in Niederbayern im Hinterland und es ist schwer, hier Personal zu finden. Und dementsprechend war das für uns auch der erste Einstieg in die Automatisierung. Also wir haben davor automatisierte Verpackungsanlagen natürlich schon gehabt, gerade in der Produktion. Aber wenn wir uns das Lager anschauen, war das tatsächlich der erste Ansatz der Automatisierung. Und mit dem Gedanken sind wir schon auch auf die Logimat gegangen, um zu sehen, was ist möglich. Wir sind den Schritt gegangen. Ich glaube, wir verstehen ihn sehr gut und wissen, was passiert. Und insofern ist es auf jeden Fall was, was einen Denkanstoß gegeben hat.
Okay.
Ja, also dem kann ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ich finde es auch sehr interessant, auch wie das alles aufgebaut ist. Auch bei den Implementierungen fand ich es auch interessant, auch dabei zu sein. Wie war es denn für euch? Also wie habt ihr irgendwas da Neues gelernt? Oder was habt ihr überhaupt für Erkenntnisse auch beim ersten Benutzen und beim Bau und danach?
Die Schnittstelle. Die Schnittstelle ist das Wichtigste. Also wirklich zu gucken, wo, also die Hardware ist simpel bei dem System. Zu sagen, okay, wir haben hier das Regal eben das Große mit den Robotern, das funktioniert alles super. Das Wichtigste ist, von wo kommen die Daten, was passiert mit den Daten und wie funktioniert die Schnittstelle zwischen dem System. Wenn das funktioniert, ist das wirklich ein sehr, sehr tolles System, was viel Spaß macht.
Und was habt ihr außenrum für eine Struktur oder wie, welches System führt die Bestände und wie funktioniert das?
Genau, also wir haben quasi das Shop-System, was die Daten von den Kunden annimmt. Das gibt das Ganze dann an eine Access-Datenbank weiter. Die Access-Datenbank schickt die entsprechenden Bestellungen quasi an Neues. Neues buffert dann die einzelnen Produkte zu einem Multi-Order-Picking und mit diesem Multi-Order-Picking kommissionieren wir dann die Aufträge. Und wenn das Kommissionieren fertig ist, bekommt die Datenbank den Hinweis, dass die Rechnung gedruckt werden kann und wir den Auftrag verschicken können.
Und welches System, wo sind die Bestände gespeichert? Im Shop-System?
Oder? In der Access-Datenbank.
Ah, okay, genau. Gut. Vielleicht allgemein noch, Mathis, wir haben vorher auch mal zusammen hier kommissioniert.
Ja.
Sind dir da schon mögliche Verbesserungen noch eingefallen oder ist dir da irgendwas aufgefallen?
Als Verbesserung beispielsweise, auch wenn es gibt da zwar schon sehr große Zeitersparnisse, allein schon von dem davor, wenn man es aus dem Lager raussuchen musste. Aber eine Verbesserung ist noch deutlich, weil es immer noch recht nervig sein kann manchmal. Wenn man kommissioniert, man muss auch noch einmal extra bestätigen, dass man damit fertig ist. Und dies dauert zwar beim einen Mal nicht lange, aber über einen langen Arbeitstag, wenn man das 1000, 2000 Mal machen muss pro Tag, ist das deutlicher Zeitaufwand und dies könnte man mit ein paar externen Modulen, beispielsweise mit einem Scanner, wodurch man es einfach scannen kann und da sagt, ich bin fertig und es dann schon wegschickt, kann dann schon das nächste geholt werden, während man das eine noch fertig weglagert. Das kann dabei deutlich eingespart werden.
Also die Podcast-Episode müssen wir sozusagen auch ans Entwicklerteam von Neues schicken und ich muss den Kontakt zu Nimster herstellen. Also vielleicht, ja. Da hat der Mathis schon ein paar Potenziale gesehen. Habt ihr noch andere, also vielleicht, ich frage jetzt einfach nochmal, wenn ihr heute auf den Cube schaut, womit seid ihr zufrieden und wo meint ihr oder wo gibt es aus eurer Sicht noch
Verbesserungsmöglichkeiten?
Genau.
Also für mich ist es so, dass wir jetzt mal rein ganz einfach von den Zahlen her aus einem 9er Multi-Order-Picking auf ein 24er Multi-Order-Picking übergewechselt sind. Ja. Das heißt, wenn ein Produkt in 7 von den 24 Artikeln vorkommt oder Aufträgen vorkommt, dann wird das auf einmal gepickt. Ja. Das bringt eine extreme Zeitersparnis, wenn das softwaretechnisch ordentlich dargestellt ist. Ja. Der nächste Punkt ist der, dass für mich ist eine Innovation darstellt, dass im Prinzip auch meine Mitarbeiter sehen, dass es hier weitergibt und dass das also ich will nicht sagen, das ist ein Spielfeld, aber es ist auf jeden Fall was, womit sie gerne arbeiten. Ja? Mhm. Und es ist alles auf Griffhöhe. Es ist also, wir müssen zwar eine kleine Treppe hochgehen, weil wir 5 Ebenen picken, aber für 2 Ebenen müssen wir eine kleine Treppe hochgehen. Ansonsten ist das also wirklich auch ergonomisch so gemacht, dass die Mitarbeiter das gut erreichen können. Wir haben keine großen Gewichte und es sind also wirklich sehr kurze Wege. Die Fehlerquote ist extrem gering. Das ist also zuvor ein größeres Problem gewesen, als die Leute noch mit ihrem Einkaufswägelchen durch die Regale geschlendert sind. Ich habe das Gefühl, dass wir, naja, klar, nicht nur das Gefühl, sondern ich weiß, dass wir deutlich schneller geworden sind.
Also was, weil du meinst, wenn wir jetzt auf den Cube schauen, wir schauen auf den fast alle 2 Wochen mit Neues zusammen. Also der Austausch mit Neues ist wirklich sehr intensiv und auch sehr gut. ich würde fast sagen 24/7. Wir haben die Möglichkeit, jederzeit zu kontaktieren, wenn wir ein Problem haben. Und das ist für uns schon ein Riesenvorteil. Und was wir vorhin schon in der Halle diskutiert hatten, war das Problem mit dem User Interface oder was du, Matthias, schon gesagt hast. Ja. Die Klicks oder die Zeit, die man vom iPad verbringt, ist tatsächlich sehr hoch. Und wir hatten das Problem, dass wir unnötig viele Klicks machen mussten. Das waren pro Artikel ein Klick zu viel. Das klingt im ersten Augenblick recht wenig. Der hat dann aber doch 2 Sekunden gedauert oder 3 Sekunden. Und wenn man das bei an einem normalen Arbeitstag mit 2000, 3000 Produkten hat, kommt man da fast auf eine Stunde, die unnötig vom iPad gestanden wird und weggeklickt wird. Und das haben wir mit Neues jetzt geschafft. Das neue User Interface, was ich glaube noch die nächsten Wochen, also auf jeden Fall noch dieses Jahr kommt, ist deutlich einfacher in der Handhabung und gibt den Mitarbeitern da viel Freiraum.
Okay. Also ja, ich hätte, also bei unserem Neues, wo ich noch Potenzial nach oben sehe, ist bei dem Thema Auftragsbuffering und Vorbereitung. Ich glaube, da ist einfach die Software ist auch in Ordnung, ist ein junges Unternehmen, aber ich glaube, hier ist noch Potenzial und das spart euch zwischendrin dann auch Zeit, wenn es einfach kontinuierlicher abgearbeitet werden kann. Aber tatsächlich, mich freut es total, so ein System bei euch zu sehen, weil es aus meiner Sicht schön das Potenzial zeigt. Also das, wir haben ganz schön, also ich glaube, man kann da ganz schön Druck auf die Kommissionierung bringen. Also da muss man wirklich dann dranbleiben, dass man das gut abarbeitet. Und ich finde, dafür ist es echt mit dem kleinen Footprint, mit vielen SKUs, echt ein gutes System. Also es war richtig schön zu sehen. Aber auch hier, klar, Verbesserungen gibt es überall noch.
Ja, naja, es ist ganz lustig. Ich beschreibe das meinem Nachbarn immer ganz gut. Der ist Bauer. Ne? Und dem sage ich, pass mal auf, ich stelle mich immer an der Hölle in den Eingang rein und 18 Leute stehen vor mir. Und ich sage, ich brauche das, 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 das. Und sie rennen alle 18 los und sie kommen alle wieder. Und sie bringen genau das, was ich ihnen sage. Und das ist dieser Q-Plus, der macht das auf 20 Quadratmetern. Ja, das heißt, dieses ganze Ding ist zusammengedampft auf 20 Quadratmeter und das ist das, was, wo wir auch am meisten darauf hoffen, dass wir irgendwann mal wieder richtig in die Höhe können. Mhm. Ja, dass wir von diesen 5 Ebenen mit dem Aufzug hochkommen können auf 10 oder 12 Ebenen, eine Dachschräge mit ausnutzen können und so weiter und so fort und dann richtig Luft aus der Bude lassen und dann eben aus dem Hochhaus herauspicken.
Ja. Ja. Vielleicht, ich habe noch 2 Fragen, bisschen, die so auf die Zukunft aus sind. Da würde ich jetzt in dem Fall gerne von euch wissen. Also in meinem Geschäft ist es so, dass unsere Kosten jedes Jahr um ja mehrere Prozentpunkte steigen und wir sind eigentlich zum Wachstum verdammt. Also das ist bisschen einfach in meiner Firma so. Jetzt weiß ich nicht, wie bei euch hier der Stand ist, nach vorne raus gesehen. Ihr habt vorher gesagt, dass das Wachstum generieren schon schwierig ist auch. Wie seht ihr da die Zukunftsperspektive?
Ja, Probleme im Wachstum aus verschiedenen Gründen. Erstens mal ist unser Kundenklientel limitiert und wir haben vom Einkauf her eine Limitierung. Mhm. Das heißt, wir können das über den Preis lösen. Ja, das geht auch nur bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann sagt der Kunde dann auch, also dann nicht. Ja. Ja, dann mache ich mein Rasierwasser eben nicht mehr selber. Ja. Mhm. Der Witz ist der, dass dann eben dir nur noch die Möglichkeit bleibt, eben über Personalkosten zu agieren. Du kannst versuchen, noch irgendwie am Einkauf zu drehen. Du kannst versuchen, Rezepturen zu verändern oder sonst irgendetwas. Aber mehr oder weniger bleibt es daran, dass du die Effektivität hochfahren musst und erhöhen musst. Oder du musst neue Produkte entwickeln, die dann dir einen neuen Markt eröffnet. Ja. Mhm. Und in allen Bereichen sind wir da unterwegs.
Ja, müsste wahrscheinlich auch sein, weil man halt in allen Teilen, weil praktisch jeder kleine Teilerfolg sinnvoll beiträgt. Also dann, das macht es einfach aus. Dann würde mich in dem Sinne eigentlich zum Abschluss interessieren, wir sind ja hierher gefahren, weil ihr, also ich habe es nicht erwartet, ich wusste das, aber ich habe nicht erwartet, als ich hier bei der Halle vorbeigefahren bin, wie es da drinnen bei euch ausschaut. Und jetzt sieht man eben, ja, im Bereich Logistik seid ihr innovativ unterwegs. Was sind im Bereich, ich sage jetzt mal, Automatisierung oder auch Kosteneinsparung, Effizienzsteigerung, da würde mich jetzt noch interessieren, Marc, was sind so Themen, mit denen ihr euch jetzt als nächstes beschäftigen wollt?
Also ich erlaube mir mal den Spaß zu sagen, wir haben in unserem Büro eine Ausstellung, eine Verpackungsausstellung, weil wir gehen nicht nur auf die Logimat sehr gerne, sondern auch auf die Fachpack. Und auf die gehen wir schon seit vielen Jahren. Und ich glaube, verpackungstechnisch könnte man nochmal einen eigenen Podcast aufnehmen, welche tollen Verpackungsarten, Möglichkeiten und eigentlich auf dem Markt sind. Und welche auch wie schlecht teilweise sind oder wie schlecht die Kundschaft teilweise im Laden verarscht wird. Mhm. Uns ist es wichtig, ein ehrliches Produkt hinzustellen und das ist eben auch die Sache mit der Verpackung. Wir diskutieren seit vielen, vielen Jahren, wie wir eine effizientere Verpackung hinbekommen können, die nachhaltig ist, die aber auch automatisiert laufen kann. Wir haben so viele unterschiedliche Versionen, die alle abgelehnt wurden aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist, glaube ich, mit die größte Baustelle oder das größte Stellenrad, was wir drehen wollen, wo da noch was zu holen ist.
Das ist dann die Verpackung der einzelnen Produkte oder die Verpackung der Sendung?
Die Verpackung der einzelnen Produkte tatsächlich.
Mhm, okay.
Das muss immer noch ein Image und eine Geschichte erzählen. Wir können nicht vollautomatisiert da was aus Plastik übers Band laufen lassen, sondern wir sind immer am Überlegen, wie können wir eine nachhaltige, schöne Verpackung der Kundschaft am Ende bereitstellen.
Ja, also wenn ihr da eine gute Lösung gefunden habt, könnt ihr euch auch immer gerne bei mir melden, weil sowas interessiert mich natürlich auch. Also erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, Mathis, für deine Unterstützung und für den guten Neues-Aufbau.
Ja, vielen Dank. Ja, ich hätte vielleicht zum Abschluss auch noch eine letzte Frage.
Gerne.
Nämlich, wenn ihr auch ein jüngeres Unternehmen beraten müsstet, also vor allem das auch gerade seine Strategien aufbaut, hättet ihr denn irgendwelche Tipps, die ihr diesem Unternehmen dann auch geben könntet?
Das ist eine super Frage. Also das Grundproblem oder beziehungsweise der Punkt ist, warum wir das gemacht haben, ist, dass wir aus Substanz heraus investieren konnten. Also ich würde genau das Problem analysieren und die Finanzierung super hinstellen und dann mutig sein und vorangehen. Genau, das würde ich jetzt erstmal so sagen.
Ja. Ja, dankeschön. Also.
Wir sagen danke.
Vielen Dank für euren Besuch.
Ja, gerne.